rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Rund um den Brustring. 54. Sonderfolge, Saisonvorschau 2026-27. Ich bin der Chris, ich hack ganz, ganz liebes Hallo nach da draußen. Ich begrüße von rund um den Brustring den Andreas.
Schönen Abend.
Und wir machen das nicht alleine. Ich fange jetzt ein bisschen anders an. Zur Erklärung, wir haben schon gerade mal einen Probetake gemacht, wo es anders lief. Wir haben heute einen Gast dabei, und zwar einen externen Gast, den Michael Bollenbacher. Zu dem kommen wir gleich noch, aber erstmal hallo Bolli.
Guten Abend an euch alle.
Und wir haben natürlich unsere hochgeschätzten und liebgeschätzten Kollegen von Brustring Talk auch dabei. Einmal die Jasmin. Hallo Jasmin.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Und einmal den Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Ja, es gibt wie fast schon Tradition, weil wir es selber nicht zusammengekriegt haben, zu wie vielen Mal wir das zusammen machen, aber traditionell zwei Teile. Der erste Teil in diesem Fall jetzt mal bei uns, bei Rund um den Brustring mit der Vorbereitung in den Kader. Teil 2 geht dann beim Brustring-Talk rüber mit der Ausblick Saisonstart, Bundesliga, Champions League, Vereinspolitik und alles andere. Und ja, unsere Saisonvorschaus und Halftime-Breaks und alles, die haben ja mehr Tradition als ganz Leipzig. Deswegen gehen wir da auch gleich voll rein. Und wir freuen uns auf das, was ansteht, glaube ich. Wir sind alle so ein bisschen gespannt. Wir nehmen jetzt einen Tag vor dem Rostock-Spiel auf. Ja, das heißt, ihr könnt das tatsächlich noch hören als Vorbereitung für dieses erste Saisonspiel, weil es ja auch relativ spät am Freitagabend. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Gast, zu Bolli. Dich sollten die meisten kennen von dem Format Dein VfB vom SWR. Wie bist du zum Sportjournalismus gekommen und wie ist das ganze Format entstanden?
Also zum Sport, oder guten Abend nochmal an alle, die zuhören. Freut mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ganz klassisch, also Sportjournalismus. Ich habe gedacht damals, so mit 18, 19 nach dem Abi, was mache ich? Werde ich Lehrer, Sportlehrer? Also irgendwas mit Sport sollte es sein. Oder dann doch irgendwie so Richtung Journalismus, Kommentator, was ja damals, sage ich mal, schon ein, ja, eher fremdes Feld war. Ich bin da sehr im Süden aufgewachsen von Baden-Württemberg und habe dann in Tübingen studiert, Sport- und Medienwissenschaften. Das war so ein klassischer Studiengang mit Praxis auch und bin dann durch diverse Praktika zum SWR gekommen, habe mich da nicht ganz so dumm angestellt, habe dann mal Beiträge gesprochen, Spielzusammenfassungen irgendwann mal gemacht. Und ja, dann hieß es, mach weiter, du hast eine gute Stimme, du machst es gut, du hast Ahnung. Und das Format ist dann rund um Corona entstanden. Aus der Redaktion raus war irgendwie die Idee, wir müssen ein bisschen mehr bei den Fans sein, näher bei den Fans sein. Und haben dann Mainz, Kaiserslautern aus Rheinland-Pfalz und über Freiburg und Stuttgart, also so die größten Clubs, sage ich jetzt mal, aus den beiden Bundesländern, SWR-Bundesländern, genommen und haben da dann 4 Formate aus dem Leben gestampft oder aus dem Boden gestampft, besser gesagt. Ja, und dann nach 1-2 Jahren, nachdem wir eher so Spielzusammenfassungen vor der Kamera gemacht haben, so ein bisschen launig, groß ohne Fans, sind wir dann auch vor die Stadien gegangen, weil wir gemerkt haben, okay, die Leute haben was zu sagen. Das gibt's irgendwie noch nicht so wirklich, dass Fans so richtig zu Wort kommen vor Kamera. Und und dann ging es auch bergauf, sowohl mit dem Format als auch mit dem VfB. Und mittlerweile sind Johannes und ich, also mein Kollege, den ihr auch kennt, echt froh. Ja, auf jetzt ist das dritte Jahr dann mit Reisen, mit VfB-Reisen ja irgendwie auch dabei zu sein, international, was vor 4-5 Jahren ja noch undenkbar war, dass man überhaupt mal wieder in die Sphären kommt.
Ja, wir wissen ja, Stuttgart international kann man nur in einem speziellen Zustand sehen. Ja,
mittlerweile nicht mehr, ja.
Ja, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile nicht mehr. Wie ist denn dein Verhältnis zum VfB? Bist du ein Roter?
Ursprünglich eigentlich gar nicht unbedingt. Also ich halte es da relativ neutral. Ich war ganz früher, das ist, glaube ich, ein relativ offenes Geheimnis, aber so Mitte der 90er Als die ja auch schon mal Meister wurden, war ich eher so gelb-schwarz unterwegs, so als, ja, keine Ahnung, 6-7-Jähriger. Ich hoffe, ich darf es hier sagen und werde jetzt nicht rausgeschmissen. Aber ja, ich sage ehrlich...
Dortmund ist ja quasi eine Zweigstelle geworden vom VfB. Deswegen.
Ja, ja, das stimmt. Eine Zweigstelle und auch so, ja, so ein bisschen so eine Hassrivalität fast schon. Aber ja, und dann so im Studium und auch dann im Beruf immer mehr habe ich mir quasi ja eher abgewöhnt, jetzt krasser Fan von irgendeinem Club zu sein. Aber natürlich muss ich sagen, ich freue mich immer, wenn der VfB gewinnt. Und ich muss auch sagen, der VfB ist in den letzten Jahren mir deutlich sympathischer geworden, als er davor war, weil da fand ich, war es ja schon immer diese Grabenkämpfe und ja, viele Leute, die irgendwie wichtig waren und Traditionsclub und wir sind immer noch sehr groß, aber letzten Endes war man es zumindest, was die Platzierung anbelangt, ja nicht, sondern nur von der Historie. Aber mittlerweile, die letzten Jahre, mit Hoeneß natürlich, klar, aber auch vielleicht schon ein bisschen davor, muss ich sagen, deutlich sympathischer geworden. Und der Verein hat natürlich, oder hatte immer, aber jetzt natürlich wieder eine krasse Wucht. Und ich glaube, das hat man die letzten Jahre echt gemerkt.
Ja, ist immer noch für die Älteren unter uns noch ein bisschen ungewohnt, diese ganze Wucht. Wir schlucken bei den großen Transfersummen, wir schlucken bei den ganzen Sachen, ja, die da so sind und da so kommen. Und es schwingt auch immer noch diese Vorsicht mit so, hey, läuft da wirklich alles genauso richtig? Das ist, glaube ich, so dieses, wie heißt es so schön, VfB sein, Hashtag VfB sein.
Wolli, ich habe mal eine Frage.
Ja.
Zu diesen Formaten. Also, ihr macht über Freiburg, über Lautre, Mainz, ja, und VfB.
Ja.
Warum? Und du hast gesagt, die großen Vereine. Was ist mit dem KSC? Ist ja kein großer Verein.
ja, weiß ich jetzt nicht. Die spielen in der zweiten Liga ja schon seit geraumer Zeit. Aber ich glaube, das war einfach die Parität, die man halten musste. Zwei aus Rheinland-Pfalz ist zwar das kleinere Bundesland und zwei aus Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg sind jetzt nun mal, zumindest was die Liga anbelangt, Freiburg und Stuttgart die größten Mannschaften. Ja.
Ja.
Er hat es auch gesagt, oder Bolli, du hast ja auch gesagt, ihr wolltet mit Fans was machen. Deswegen ist klar, das geht man nicht nach Offenheim.
Ja, das stimmt. Die sind ja, die gibt's auch noch, aber ja, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ich habe mich da schon mal in die Nesseln gesetzt irgendwann.
Das ist vollkommen in Ordnung. Gut, wir blicken ganz kurz auf die Testspiele des VfBs in dieser Saison oder in der Saisonvorbereitung zusammen auch mit dem Trainingslager. Wir haben am 19. Juli, jetzt auch schon 4 Wochen her, ein 7:0 in Balingen gehabt. Hat das von euch jemand gesehen? War jemand zufällig dort? Nein? Okay. Da haben wir zweimal Milosevic, den es nicht mehr gibt bei uns im VfB-Verein aktuell. Zweimal Jovanovic, Führich, Tomasch und Malanga haben da die Tore gemacht. In Hollenbach beim 5:0 war da jemand dabei. Auch wieder Kopfschütteln. War überhaupt jemand bei einem Vorbereitungsspiel? Fragen wir doch mal so, dann können wir die Frage gleich sparen. Nein, ist okay. Jasmin, vollkommen, ich war auch bei keinem. Martin, du auch nicht?
Nee, also so Vorbereitungsspiele, da fehlt mir zugegeben etwas der Elan dazu, die auch noch irgendwie live anzugucken. Also wenn jetzt mal wirklich was vor Ort wäre, quasi irgendwie eine Ortschaft weiter so, dann würde ich es mir angucken. Aber jetzt da irgendwie nach Balingen fahren, um einen Vorbereitungskick anzugucken. Ja. Nee, da fehlt mir ein bisschen die jugendliche Dynamik.
Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich war im Nach-WM-Urlaub, sonst hätte ich da irgendwann mal noch aufschlagen dürfen.
Hast du dir auch verdient. Danke. Also ich wäre gerne nach Offenbach gefahren, weil ich den Ground noch nicht habe, aber meine Freundin hatte da Geburtstag, deswegen schwierig.
Hast du die richtige Priorität gesetzt. Also ja. 5:0 in Hollenbach, 8:1 in Offenbach, 2:2 gegen Paris. Gegen den Paris FC allerdings. 3:1 gegen Everton am 8.8. Das war die Saisoneröffnung. Da haben Nati, Hendricks und Buanani die Tore gemacht. Und dann gab es gegen Fulham noch am 15.8. vor 5 Tagen noch einen größeren Test. Das Hauptspiel ging 0:1 verloren. Das nicht öffentliche Spiel für diejenigen, die nicht eingesetzt werden, hat der VfB 2:0 gewonnen. Pajcinovic und Chema haben da die Tore gemacht. Und man merkt es vielleicht schon, es lief ein bisschen glatt alles. So, es waren gute Gegner dabei, also gegen Paris vielleicht nicht so ganz glatt, gegen Fulham, ja. Und im Trainingslager kamen eigentlich auch nicht so die großen, schwierigen Nachrichten, bis auf die Verletzung von Dennis Simon. Aber ansonsten vom 3. bis 7. August in Grassau war es heiß, aber ereignislos. Jamie Leveling war nicht dabei, zuerst wegen einem Infekt, der ja anscheinend die London-Grippe war, so wie es berichtet wurde auch schon. Dann war man der Meinung, dass er unbedingt eine private Angelegenheit auch noch öffentlich kundgeben muss, was das war, was ich immer noch nicht teile, diese Ansicht. Und El Canus, der hatte verlängerten Urlaub. Und das war eigentlich schon die Vorbereitung. So spektakulär und ruhig ist man es nicht gewohnt, oder Jasmin?
Nee, also generell, es waren ja auch die meisten Transfers waren ja schon viel davor. Also es war ein relativ kurzes Trainingslager, aber es ist eigentlich wie auch die letzten Saisons oder Saison, dass eigentlich relativ wenig Aufregung ist. Diesmal auch kein Fall wollte mal, aber ich weiß nicht, ob das letzte Mal sogar schon im Trainingslager aufkam, das Thema im Bayern Club schon, das hat es sich ja relativ lang gezogen gehabt. Nee, ist gerade so ein bisschen noch rumort, aber nicht rumort, sondern so ein paar Personen, aber jetzt nichts, irgendwelche gerade großen Gerüchte um Leistungsträger oder irgendwas, was wo einen das ja vom Hocker reißen könnte.
Ja, deswegen eigentlich mal ganz entspannt auch. Also das ist auch immer noch ungewohnt. Dann schauen wir doch mal auf den Kaderstand heute. 20.08. ist bei uns heute. Wir haben die Vertragsverlängerungen von Dennis Undaff bis 2029 mit Option auf 2030. Und das war schon vor der WM allerdings da die Verlängerung. Martin, wie siehst du das mit dem Blick auch gerade wahrscheinlich aufs Gehalt und dass da völlig neue Dimensionen sind? Also wir hatten eine neue Dimension bei der Ablösesumme und jetzt auch beim Gehalt. Ist es der Undaff wert?
Das kann ich dir erst Ende der Saison sagen oder in ein, zwei Jahren, ob es wert ist. Aber es ist natürlich, also wenn so diese Summen stimmen, sind das halt Gehälter, das haben wir bisher nicht bezahlt. Ne? Und ich hoffe halt, dass uns das nicht, also aus dem Aspekt vor die Füße fällt, dass du setzt natürlich ein gewisses Gehaltsgefüge. Also du hattest ein Gehaltsgefüge, was meines Erachtens ganz gut aktuell funktioniert hat. Und es weiß quasi die ganze Mannschaft, der Kerle verdient ein bisschen mehr. Du hast eine Vertragsverlängerung mit einem Ramon Hendricks oder möchtest mit dem verlängern. Da gucken die natürlich auch drauf, was verdienen die anderen dann. Na, also hey, ich habe mitbekommen, der Dennis verdient so, hat so 1-2 Millionen draufgepackt. Hätte ich auch gern ein bisschen mehr. Und kommen wir nachher noch zu Demirovic, wo es ein bisschen Gerüchte gibt mit Türkei. Der wird sich auch überlegen, bekomme ich vielleicht beim VfB ein paar Euro mehr oder bekomme ich in der Türkei ein paar Euro mehr, die ich dann auch anders versteuern muss. Also ich denke, damit löst du natürlich schon was aus. Also das Undaff wichtig für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans ist. Ich glaube, sind wir uns alle einig. Ich denke, der hat einfach ein wahnsinniges Standing bei den Fans. Ich glaube, wie viele Undaff-Trikots rumlaufen jetzt auch durch die WM, dieser Undaff-Hype. Ja, also, dass so ein Kicker bei uns ist, steht außer Frage, ist geil. Der Preis ist halt wirklich, ist spannend. Also rein jetzt dieses Gehalt, was wir zahlen. Wenn er seine Tore macht, wird am Ende der Saison keiner drüber sprechen. Wenn alle sagen, hey, super, habt ihr perfekt gemacht. Wenn er jetzt halt nicht mehr so trifft und du fliegst früher aus der Champions League raus und Thema Kohle und so weiter ist wieder ein Thema, kann halt sein, dass es dir irgendwann mal wieder vor die Füße fällt. Ich hoffe nicht, aber das ist einfach Gehaltsdimensionen für uns immer noch sehr ungewohnt. Die Ablöse war ungewohnt und ich habe so dieses leichte, vermutlich schwäbische Bauchkrummeln dabei und ich hoffe einfach, es fällt uns nicht vor die Füße.
Da bin ich komplett bei dir. Bolli, wie ist es für die Medien so einen Spieler wie Dennis Undaff zu haben?
Ja, man kann es nicht anders sagen. Also ich fand ihn von Anfang an, oder am Anfang kannte man ihn ja auch noch nicht, da war er ausgeliehen und erfrischend. Also anders, ein Segen kann man schon sagen, in den Interviews, weil man ja nie genau weiß oder wusste auch damals, was kommt. Der haut dann da mal irgendwas raus, was du sonst nicht gewohnt bist von Fußballern, von Profifußballern, wo man ja schon sehr oft ähnliche Sätze nachspielen hört. Und ich sag mal so, er ist, auch wenn er jetzt der bestverdienste VfB-Fußballer ist, auch wenn er ein Auto fährt, was, sage ich jetzt mal, den Fuhrpark irgendwie dicker macht, ja, und sein Sturmpartner ja auch, Nebenthema, aber trotzdem hat man das Gefühl, der ist jetzt nicht komplett irgendwo in einer anderen Welt unterwegs, sondern hat ja auch gezeigt, jetzt bei der WM zuletzt, auch wenn es überhaupt nicht funktioniert hat insgesamt, er kann's, er nimmt die Leute mit, und ich würde sagen, er ist sogar der beliebteste Profifußballer in Deutschland. Ja, so einen kennt man nicht oder so einen hat man nicht so wirklich gekannt. Und es ist einfach erfrischend, dass einer, der vor Jahren noch eben in der dritten Liga gespielt hat, jetzt Champions League spielt und eine WM spielt. Das ist schon mal eine geile Geschichte. Und wie der Typ spricht, finde ich auch, der ist einfach, ja, den kann man auf der Straße treffen und ist einer wie du und ich, sage ich mal.
Er hat halt nicht so dieses, was du hast es eigentlich so gesagt, du hast nicht das Gefühl, der hat irgendwie eine Exaktschulung, was er sagen soll. Der haut halt raus, was ihm in den Kopf kommt. Und das ist in der aktuellen Fußballwelt echt eine wirkliche Ausnahme. Du hast nicht diese geleckten quasi, oh, ich habe mir 10-mal überlegt, was ich sag, und ich überlege mir den Satz ganz genau. Der haut's halt raus. Und da kommen halt manchmal eher komische oder halt Sachen zum Schmunzeln raus. Und er ist das, was man oft sagt, was fehlt. Du brauchst Typen oder du hast gern Typen. Das ist er. Ja. Und jetzt gerade noch durch die WM, wie gesagt, hat er einfach wahnsinnig an Aufmerksamkeit gewonnen, was im VfB mit Sicherheit echt dienlich ist. Also im Sinne von, es werden jetzt Leute verfolgen, wo spielt denn dieser Dennis Undaff? Das heißt immer, da gucken wir, okay, der spielt beim VfB Stuttgart, dann gucken wir vielleicht mal ein VfB-Spiel an. Dadurch, dass wir auch noch Champions League spielen. Also ich denke, der Verein profitiert schon davon, so einen Typ, so einen Spieler im Kader zu haben, ohne Zweifel.
Es wäre dann nicht frage gewesen, was ist dir als Alternative, weil du hast ja schon gute Quote an Toren die letzten beiden Jahre gehabt, auch trotz Verletzungen und alles. Da hättest du für den Preis jetzt, okay, hat damals gekostet, aber jetzt, wenn ein neuer Stürmer gekommen wäre, hätte der wahrscheinlich auch nicht so viel weniger verdienen wollen mit Champions League und alles. Also das kommt ja auch noch dazu. Und das ist genau, wie du gesagt hast, genau, wie er halt wirkt und ist einfach authentisch. Und er stellt sich auch immer, also wenn ich jetzt sowas mitbekomme, auch immer, der Presse oder redet auch immer, auch weil wenn es kritisch ist und nimmt da auch nicht, sag ich mal, oder sagt dann wirklich auch klar die Sachen an. Und das ist auch okay und auch kein, sag ich mal, Schrott, wie wir auch mal schon ein, zwei Spieler hatten, die vielleicht auch offener geredet haben, wie ein Großkreuz und so, aber da war halt nicht immer so viel bei rauskam.
Ja, das ist schon. Er ist auf jeden Fall authentisch und ich glaube, er tut uns als Gesamtkunstwerk ganz gut. Und dadurch auch, dass wir einen Trainer haben, der mit ihm kann, der auch weiß, was er kann und wie er ihn einsetzen muss und wie das auch mit dem Coaching läuft, ist das, glaube ich, ein absolutes Top-Ding. Also ich finde es immer noch großartig, auch die ganze Entwicklung. Deswegen, ich habe mich echt gefreut. Bin gespannt, ob es bis 2030 durchgeht oder nicht. Vielleicht klopft ja doch noch ein größerer Verein an. Jetzt, wer weiß es ja nicht. Aber auch da, er muss ja erstmal weg wollen.
Das und bei dem ist, sagen wir, Anführungszeichen Alter. Also der ist ja schon, also für Fußballer, für Fußballspieler wirklich schon relativ alt. Auch wenn er jetzt noch nicht so viel, insgesamt so viel Profijahre auf dem Niveau hat, aber da jetzt ein großer Verein kommt, hätte der wahrscheinlich jetzt kommen müssen.
Jo. Gut, es gab noch eine Vertragsverlängerung und zwar mit Sagadou. Der wurde verlängert bis 2027, stark leistungsbezogen. Andreas, da teilen sich so ein bisschen, glaube ich, die Meinungen auf, wie und was. Und die Kritiker, wo im Vorfeld gemeint haben, so oh, schwierig, die fühlen sich gerade bestätigt.
Ja, wobei es ist ja auch leistungsbezogen, wie gesagt, deswegen habe ich jetzt da keine Kopfschmerzen. Und ich glaube, Fußballvereine haben sich dagegen versichert, für so Verletzungen, glaube ich. Zumindest die großen Vereine haben eine Versicherung gegen verletzungsbedingte Ausfälle. Und ja, also ich verstehe wirklich diese Himmel nicht gegenüber ihm, dass jetzt Leute kommen und sagen, ha, ich wusste es. Hab doch ein bisschen Mitleid mit dem Jungen. Der will doch nur Fußball spielen. Der hat sich wieder zurückgekämpft, war wieder halbwegs dran, nur damit er wieder verletzt ist. Und das hat mir schon leid getan. Ich gönn's ihm, dass er wirklich fit ist und dass er spielt. Egal, ob es bei uns ist oder nicht. Aber dieses Kommen und dieses, ha, ich wusste es doch, dass der wieder verletzt ist, finde ich schlimm. Also wenn ich da mal die Kommentare sehe. Also es ist null Empathie. Ja, der verdient eine Million dafür, aber trotzdem, es ist auch nur ein Mensch.
Vollkommen richtig, ja. Und wie du es gesagt hast, der will eigentlich auch, glaube ich, nur Fußball spielen.
Ja.
Das, was halt
also hat sich sonst
wirklich auch gut kann, wenn er fit ist.
Ja. Er hat sich sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Mir fällt nicht ein, dass er immer mal was Blödes gesagt hat oder sich blöd verhalten hat. Nee, er war immer ein Musterprofi. Das Einzige, was ist halt, dass sein Körper wohl nicht mehr mitmacht, obwohl er noch relativ jung ist. Ich glaube, er ist noch sogar jünger als ich noch.
Der stellt ja. Echt Martin kurz zusammen.
Ich habe überlegt, wann letztes Mal ein Spieler jünger als ich. Also, ich jünger als ein Spieler war. Wow, okay. Lassen wir
ja,
das.
Bei mir ist der Zug auch abgefahren, Martin.
Ich habe geschaut, 27 Jahre.
Ich glaube übrigens, dass es war keine Hemmel gegen Sagadu. Das habe ich nie gesehen. Also gelesen. Dass
ich habe schon da zumindest.
Also ich meine, dass er die ärmste Sau in dem ganzen Ding ist, dass er wieder verletzt ist. Das glaube ich, da sind sich alle einig. Und niemand gönnt es ihm, dass er verletzt ist. Es ist eher die Frage, musstest du diese Verlängerung machen? Oder hättest du andere Optionen gehabt? Ich glaube, das war eher die Frage. Weil mit einem Spieler, der in den letzten Jahren also so wenig Spiele gemacht hat, ist ganz klar, es ist leistungsbezogen. Am Ende ist es halt immer noch Geld. Hättest du irgendeinen Jungen hinsetzen können? Also es ist einfach, ich glaube, das war eher die Frage, nicht. Also ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, ey Junge, guck mal, wieder verletzt, du Depp. Also das habe ich nirgendwo gelesen. Es war eher die Frage halt, war das eine kluge Entscheidung? Auch wenn es nur ein Jahr, auch wenn es nur leistungsbezogen ist. Das war für mich eher das Thema, was ich gelesen habe.
Ich glaube tatsächlich aber, dass dieses Thema viel auch mit der Mannschaft insgesamt zu tun hat, weil Pascal Stenzel ist raus. Der hat keinen neuen Vertrag bekommen. Das heißt, da ist schon mal einer hoch angesehener raus. Alex Nübel, der auch im Mannschaftsrat war, ist weg. Da nochmal danke an die Bayern, dass ihr den so finanziert habt für uns. Und deswegen glaube ich, dass er für die Kabine doch nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein könnte. Aber Martin, ich sehe es tatsächlich ähnlich mit hätte man vielleicht nicht da einen jüngeren Spieler dem Platz geben können.
Thema Kabine hatte der Jens auch mal so schön gesagt, der war ja zu der Reha, der war ja nie hier. So viel kann der gar nicht in der Kabine gewesen sein, wie er verletzt war. Also das Argument ist so ein bisschen hinfällig. Also ich meine, jetzt hat er verlängert, ist so. Aber also ich denke, da darf man zumindest hinterfragen, war es eine super kluge Entscheidung oder hätte man eine andere Option gehabt, die vielleicht für die Zukunft auch mehr Potenzial gehabt hat.
Ich denke mir, das Nasi hat man da eine gute Erfahrung gemacht. Also Nasi ist ja genau jetzt ist das andere Beispiel wieder, andere Extrem dann.
Ein paar Jahre jünger und andere Verletzungshistorie, ne?
Also ich muss sagen, am wenigsten ist es leistungsbezogen und alles in die Richtung gegangen. Es gab auch schon andere Zeiten, da hättest du so Spieler nicht leistungsbezogen. Also sag mal, es schmerzt jetzt nicht so viel. Am Ende in 12 Monaten und nicht ganz 10 Monaten wissen wir mehr und können dann dazu mehr was sagen. Ja.
In der Hoffnung, dass er erstmal schnell auf die Beine kommt wieder.
Auf jeden Fall.
Und uns dann auch helfen kann. So, jetzt habe ich gerade die Abgänge schon gehabt mit Pascal Stenzel und Alex Nübel. Jovan Milosevic ist auch weg. Wohl für 8,5-9 Millionen. Was da jetzt in der Presse stand. Inklusive Rückkaufoption nach Portugal zu Sporting Braga. Ja, spannende Personalie eigentlich. Für 1,5 Millionen hat man ihn geholt. Hat eine Handvoll Spiele gemacht für den VfB und ist schon wieder weg. Mit Gewinn. Jetzt die Frage, ist das gekocht oder oder ist das einfach einfach anders gelaufen mal? Oder hätte Milosevic vielleicht bei uns sogar eine Option sein können? Wen frage ich jetzt? Jetzt kann aber, glaube ich, dazu groß was sagen. Andreas will was sagen.
Also ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Ende für alle. Er wechselt in eine kompetitive Liga. Weil eine gute Mannschaft, die auch europäisch spielt regelmäßig. Wir haben deutlich einen Gewinn gemacht. Wir haben die Rückkaufoption, falls er sich doch durchsetzt. Ich meine, bei VfB hat er keine Chance gehabt. Der Sturm ist gut besetzt und er ist schon gut. Also ich finde, die Vorbereitung hat er schon sich bewiesen, aber er ist halt immer noch dahinter. Und ja, schade, dass er nicht zu uns nach Piräus gewechselt ist. Ich habe mich sehr gefreut. Wir brauchen so einen Spieler. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde weiterverfolgen, wie er sich bei Braga verhält. Und ich drücke ihm die Daumen. Vielleicht kommt er doch wieder.
Ja, je nachdem, wie die Entwicklung ist, hat man wohl doch noch einen Fuß mit drin. Ausgeliehen haben wir Noah Darwig nach Elversberg, Yannick Keitel nochmal nach Augsburg, dann Torhüter-Talent Florian Hellstein nach Fürth und Laurin Ulrich hat man den Vertrag auch nochmal verlängert. Und ihn dann nach Paderborn ausgeliehen. Was ergibt, Bolli, Frage an dich, was ergibt deiner Meinung nach da am meisten Sinn bei diesen Leihspielern?
Also Ich finde schon, dass, oder man hat ja jetzt oft, das habe ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge dann auch mal gesagt, die und die Leihspieler, die zurückkommen, werden überhaupt eine Chance haben. Klar, bei Simon war es klar, dass er dann, oder irgendwann war es klar, dass er im Tor stehen wird. Ich finde Laurin Ulrich, dass der jetzt, der war ja letzte Saison, war stark irgendwie in Magdeburg, dass der jetzt bei Paderborn die Chance kriegt in der ersten Liga, auch wenn die mit Sicherheit um den Klassenerhalt spielen oder gegen den Abstieg spielen. Das finde ich schon gut. Ich hätte mir natürlich auch erhofft, dass das jetzt vielleicht, der ist glaube ich ja erst 21, einer ist, der vielleicht jetzt in der Saison schon die Chance kriegt als Ergänzungsspieler. Aber wenn man dann sieht, dass der VfB wieder Champions League spielt, wenn man die Konkurrenzsituation im Mittelfeld sieht, mit Krischer Prömel, der jetzt noch dazu kam und sich da ja direkt reingespielt hat und so weiter, dann finde ich das schon sinnvoll, dass er jetzt nach Paderborn verliehen wird, Bundesliga-Erfahrung sammelt, also nochmal eine Liga höher, da mit Sicherheit auch Stammspieler ist, was er beim VfB nie gewesen wäre. Also das finde ich mit den sinnvollsten Deal, auch wenn da natürlich so ein bisschen wieder dieser Grundtenor mitschwingt, ja, was ist denn mit dem VfB und den Nachwuchsleuten aus dem eigenen NLZ, wobei man sagen muss, wenn Dennis Simon jetzt nicht so eine unglückliche Vorbereitung oder diese Verletzung gehabt hätte, dann wird jetzt endlich mal einer dastehen von Beginn an, wo man sagen könnte, das ist unser Junge, was es ja tatsächlich in den letzten Jahren quasi gar nicht gab. Aber ich finde, Ulrich ist jetzt der sinnvollste Deal. Für mich.
Ja, Florian Hellstand hat schon. Achso, ja, Martin.
Gerne. Darf ich, würde ich aber auch sagen, Elversberg, der wird auch Chancen haben zu spielen.
Auf jeden Fall.
Also, ja. Ich denke, das ist auch, der hat sich ja wirklich in der dritten Liga echt bewiesen und bekommt jetzt auch in dem Fall gleich zwei Ligen drüber nochmal die Chance. Und ich glaube, der wird auch mehr Spiele machen, als er hier machen würde. Und ich glaube, das ist auch so ein Kandidat, oder hoffe ich auch, dass der in dem Jahr echt eine Entwicklung macht, dass wir den dann übernächste Saison wirklich bei uns sehen.
Also, ja, das ist halt das Gute ja irgendwie, dass diese Clubs, die jetzt da hochkommen, die wahrscheinlich wenig Chance haben, jetzt irgendwie in den Top 10 zu landen, aber dass man die dann halt dahin gibt, wo man weiß, okay, da wird er wahrscheinlich spielen. Ich meine, Lee Egloff war ja lange einer, wo man gehofft hat, der ist jetzt zumindest beim KSC, klar, der Name schwierig, aber Stammspieler und leistet da was. Aber ich glaube auch, dass es Sinn macht, die in die erste Liga zu schieben. Und dann sind es vielleicht die Abstiegskandidaten, aber besser, als wenn jetzt einer nach Wolfsburg verliehen wird, glaube ich, und da Druck hat aufzusteigen. Da spielen die befreit. Da haben sie nichts zu verlieren, da sind sie im Zweifel Stammspieler. Darby hat, glaube ich, auch jetzt in der Vorbereitung da beim letzten Test irgendwie ein- oder zweimal getroffen.
Ja.
Cooler Club, glaube ich, für die Entwicklung. Da erwartet keiner was.
Ja, und Florian Hellstein in Fürth hat ja schon ziemlich Lob bekommen. Da scheinen wir, was das Tor zumindest angeht, ganz gut aufgestellt zu sein in den nächsten Jahren. Kommen wir ganz kurz jetzt noch auf unsere Zugänge. Einer stand schon sehr lange fest, nämlich Krischer Prömel, haben wir vorher schon kurz angesprochen. Der kommt aus Hoffenheim zum VfB. Dann kommt Marius Funk, ein ehemaliger Torhüter von uns, kommt wieder zurück aus Cottbus. Leo Sauer kommt von Feyenoord. Dann, jetzt hoffentlich spreche ich es richtig aus, ey. Zenan Pajcinovic von Wolfsburg. Das war so die größte Hängepartie und auch wieder so eine Summe, wo wir, ich denke immer, der Martin und ich hauptsächlich ein bisschen Schluck. Yes. Okay.
Wow.
Ja, wir sprechen gleich nochmal über die Einzelnen. Tim van der Ley kommt aus Waalwijk, aus den Niederlanden. Der hat bei VfB 2 aber erstmal da seine Aktien drin und auch da schon getroffen. Dennis Simon aus der Rückkehr der Laie und Leo Stergiou ist auch wieder da. Und Simon natürlich jetzt leider schon verletzt. Das ist auch die Situation im Tor dann nachher ein bisschen schwierig. Aber so von den Zugängen her, liest es sich, Martin, vernünftig oder eher fehlt dir was? Und ich frage das bewusst, weil ich weiß, dass dir was fehlt.
Also, Prömel ist eine Verpflichtung, die ich persönlich sehr gut finde. Weil ich glaube, das ist so ein Spielertyp, der uns gefehlt hat. Wir haben es gegen Paul, wir hatten schon drüber gesprochen. Ne? Also manchmal war die Mannschaft ein bisschen zu lieb und ich glaube, einer wie der Prömel, der ist einer, der tut, der nervt mal den Gegner. Und das hatten wir nicht so wirklich. Daher glaube ich, das ist eine gute Ergänzung. Spielerisch kommt er auch noch dazu. Der kann ja auch was, der Kerle. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Verpflichtung. Also finde ich. Kann sein, dass in einem Jahr, dass ihr mich dafür auslacht für die Aussage, aber ich glaube, es ist eine wirklich gute und sehr sinnvolle Ergänzung. Und ja, fehlen. Also ich tue mich an zwei Positionen gerade so ein bisschen schwer. Das eine ist wirklich ein bisschen bedingt natürlich durch die Verletzung von Simon, dass wir jetzt mit Predlo starten. Also ich habe innerhalb von letzter Saison immer wieder im Kopf und also wirklich Souveränität und Sicherheit hatte damals nicht ausgestrahlt. Da bin ich wirklich echt gespannt, wie die ersten Spiele jetzt laufen. Morgen in Rostock. Da bin ich wirklich gespannt. Und dann ist so eine Position, die mir echt auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist halt die Position rechts, wo wir mit Wagnumann und Asignon ist verletzt. Wann der wieder richtig fit wird, das wird ein bisschen dauern. Und Wagnumann hat halt wirklich Schwankungen drin. Das ist halt ne, dieses berühmte von der quasi Kreisklasse Bundesliga, da ist der alles dabei. Und das ist die Position, die mir so echt so ein bisschen Sorgen macht und mich wundert, dass man da nicht nochmal oder nicht nachgelegt hat und jetzt ja sogar ein bisschen Spieler zweckentfremdet und da hinten mal abstellt. Also das ist eine Position, da hätte ich mir echt gewünscht, dass sich noch ein bisschen was tut. Aber ansonsten kannst du, also Leo Sauer ist mit Sicherheit eine Investition in die Zukunft. Also so diese klassische Wette, so also nach dem Motto, wenn es gut läuft, ist der in ein, zwei Jahren zwar wieder weg, aber für eine ganz andere Summe. Und wir haben den Sturm nochmal verstärkt. Also so prinzipiell hat das schon Hand und Fuß. An ein, zwei Positionen, wie gesagt, hätte ich mir noch was gewünscht, aber so im Großen und Ganzen, Kosch et Mutzer.
Also ich hätte gedacht, dass du Prömmel kritischer siehst aufgrund seiner Vita.
Das ist mir doch scheißegal, wo der herkommt. Also das ist eine Diskussion, die konnte ich nur. Der hat in Karlsruhe gespielt, hat in Hoffenheim gespielt, hat bei Union gespielt.
Der hat bei Degerloch gespielt.
Ja, die meisten VfB finden, Gottes Willen, ist mir doch scheißegal. Er hat jetzt einen Brustring an. Was der davor gespielt hat, ist mir doch wurscht.
Also ich stimme dir zu, ne?
Dann überleg dir mal, wo Hoeneß davor war. Überall.
Oh, das ignorieren wir das. Das ignorieren wir.
Stiller.
Ja, Stiller, kommt genau. Ja.
War auch schnell vergessen.
Ja, bei mir rührt es auch so ein bisschen noch her von Raphael Schäfer damals, von Nürnberg, der da noch hier im Pokalfinale, das war...
Ja, aber das lag nicht an Nürnberg. Ja, das lag ja nicht an Nürnberg, sondern es lag an ihm als Spieler. Ja,
also ja genau.
Ich glaube, ein Spieler, der von Nürnberg kommt, hat, niemand hat ein Problem mit Finn Jeltsch. Ja, also ich meine...
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist, ich unterstreiche das auch, Martin, was du sagst, komplett auch nochmal. Völlig egal, wo er herkommt. Wenn er uns weiterhilft und wenn er unsere Farben nach vorne trägt und das mit Leidenschaft macht, warum nicht? Dann ist das vollkommen in Ordnung.
Es ist lustig, ich nehme ihm das auch wirklich ab, dass er Bock hat, hier zu spielen. Weil ich meine, du bist in Bad Cannstatt geboren, du bist in Esslingen aufgewachsen, deine Kumpels stehen wirklich in der Cannstatter Kurve. Irgendwie ist das schon geil. Und jetzt spielst du da und du weißt, die Jungs stehen da mit einem Prömmel, mit einem Prömmeltrikot. Also, finde ich schon irgendwie cool und das nehme ich immer ab. Und das Allercoolste finde ich ja, mit welchem Auto der Pauli hat ja vorhin angesprochen, mit was der Undaf kommt. Der kommt mit dem Ford Fiesta von seiner Oma oder Tante an. Wie geil ist das, Junge? Echt, feiere ich total.
Ich würde noch ganz kurz auf Leo Sauer ganz zu sprechen kommen. Jasmin, Frage an dich. Wir haben mit, weil es Martin so schön gesagt hat, eine Wette auf die Zukunft. Wir haben Badreddin Buanani als Wette auf die Zukunft. Wir haben Lazar Jovanovic als Wette auf die Zukunft. Haben wir nicht da ein bisschen zu viel Wetten am Laufen?
Wenn du es so noch unterbringen kannst, ich sag mal, dass wahrscheinlich alle sich durchsetzen, nicht, aber das hattest du auch in der Vergangenheit auch so. Es war ja eigentlich Mislintat pur, dass er das Junge geholt hat und dann darauf gehofft hat, dass es funktioniert hat. Es hat bei Großteil funktioniert, aber es gab auch welche, die wieder gegangen sind. Von dem her, ich glaube, wenn es nicht zu viel sind und ein Mix ist, musst du inzwischen eigentlich das Risiko eingehen, weil der VfB jetzt auch nicht dauerhaft nur Leute für richtig großes Geld kaufen kann und die dann auf die Bank setzen. Und du dann bei den Spielern auch noch eher das Verständnis hast, dass die gegebenenfalls dann halt aber durchrotieren, was es generell beim VfB ist, durch die Dreifachbelastung ja auch. Würde ich jetzt... Da, wenn du wirklich gute Spieler hast, dann musst du heutzutage, glaube ich, die Chance oder das Risiko auch mit eingehen.
Ja, sehe ich auch ähnlich. Dann schauen wir uns mal den Kader an, wie er jetzt gerade aussieht, würde ich sagen. Wir haben im Tor also Dennis Simon, der leider noch bis Ende September ausfällt. Fabi Bredlo, Marius Funk und Stefan Triljaccia, wobei der vielleicht noch geht. Von Martin weiß ich jetzt schon, der ist im Tor nicht ganz so glücklich. Andreas, wie bist du mit dem Tor glücklich?
Ja, also ich denke, Fabi Bredlo wird uns keine Spiele gewinnen, aber ich denke auch nicht, dass er sie uns verlieren wird. Wenn wir in Rostock verlieren, wegen einem Torwartfehler, dann sagen wir es mir so, wir hätten es trotzdem gewinnen müssen. Wir haben die Qualität. Ja, also ich verstehe die Kritik. Ich finde es auch mutig, aber ist aber auch so ein Zeichen, dass das Trainerteam, die Führungsperson, dem Team so vertrauen und den Spielern auch die Vertrauen schenken, auch aus der zweiten Reihe und nicht einfach direkt gleich wieder jemand Neues holen.
Also ich fand das, wenn ich kurz da einhaken darf, bei der Pressekonferenz heute, da war ich ja vor Ort und da kam dann auch die Frage von einem Journalisten, ob denn da noch was gemacht wird auf der Torwartposition. Und ja, ich fand es ganz interessant. Also Sebastian Hoeneß hat sich da dann schon irgendwie zurückgehalten. Klar, er kommentiert Gerüchte eh nicht, ja, ob das jetzt bei Demirovic zu Galatasaray oder sonst was ist. Aber ich fand es schon, ja, so ein bisschen, ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass da nichts in den 10 Tagen oder bis zum 1. September, was da noch passieren kann, dass nicht doch noch einer kommt, keine Ahnung. Es wäre natürlich jetzt dem Bredlo gegenüber, wäre es ja ein Move wie dem Baumann gegenüber fast bei der WM, wo dann der Neue auf einmal wieder kommt. Also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich weiß auch nicht, ob weil der Nübel war immer so in den letzten 2 Jahren, das ganze Stadion macht mit. Und wie du es gerade gesagt hast, Andreas, der hat jetzt mal gegen Everton hat er einen Elfmeter verschuldet und noch irgendwie einen Fehler. Letztes Spiel gegen Fulham war er ja irgendwie gut. Aber es muss nur, beim Torwart ist es ja so, bei Flo Müller war das vor ein paar Jahren so, die ganze Kurve hat gezittert, als da ein hoher Ball irgendwie in den Strafraum kam. Ich möchte das jetzt nicht Fabian Bredlo attestieren, der ja auch ein super Typ ist noch dazu. Aber es ist natürlich schon eine Position, von der viel ausgeht. Und wenn einer hinten Sicherheit ausstrahlt, und das war mit Sicherheit auch der Verdienst von Alex Nübel die letzten 2-3 Jahre, wenn das weg ist, kann es schon schwierig werden. Und ich bin echt gespannt, ob da nicht doch noch einer vom Laster fällt, wie man so schön sagt, im Sportbereich.
Ja, wobei halt auch der Nübel auch seine Patzer hatte. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, er war ja der gefeierte Mann, ja. Einer der gefeierten Männer.
Ja, aber genau, also ich finde halt einfach so, wenn du mal wirklich den Vergleich gesehen hast, ein Bredlo-Spiel und ein Nübel-Spiel, also was das einfach von der Ausstrahlung und was er einfach Nübel hat, ich glaube, wie jeder Keeper macht auch mal einen Fehler. Es sind im Verhältnis weniger. Und er hat einfach eine andere Ausstrahlung für die Abwehr gehabt, fand ich. Und das hast du im Stadion gemerkt, das hast du in den Spielen gesehen und ich hatte eh das Gefühl, Sebastian Hoeneß, der hat sich eh schwer getan mit der Entscheidung, Simon überhaupt ins Tor zu stellen. Also ich glaube so, er hätte sich, weil Champions League und so weiter, eher doch einen wirklich erfahreneren Keeper gewünscht. Ja, und jetzt spielst du quasi mit deinem zweiten Keeper, gehst du jetzt in die ersten Bundesliga, schweren Bundesligaspiele, in die Champions League rein. Ob Simon, jetzt heißt Ende September, steht er dann Ende September wieder im Kasten? Nö, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie Olli auch gesagt hat, ja, das sind jetzt noch 10 Tage. Es kann schon noch sein, dass da gehandelt wird und sagt, okay, wir brauchen halt doch echt ein bisschen mehr Qualität da hinten drin, ein bisschen mehr Erfahrung, weil wir spielen Champions League und da, so leid mir es tut, sehe ich Bredlo nicht irgendwie, also ich gesagt, letztes Jahr war es irgendwie mal UEFA, also nicht UEFA, Europa League, Entschuldigung, Pokal und es war, ja, also wirklich so 100%ig souverän war es nicht und ich habe heute einen Artikel gelesen beim Kicker und da stand, er hat quasi die letzten, also er hat auch Pokal ja viele Spiele gemacht, aber hat auch einmal einen entscheidenden Fehler gegen Gladbach und nochmal einen entscheidenden Fehler, wieso wir zweimal ausgeschieden sind, also bisschen krummeln, das wird halt eben auch Sebastian Hoeneß haben und ich kann mir echt auch vorstellen, dass da doch noch spontan was passiert, wenn sich irgendwo eine Chance auftut, dass du vielleicht jemand für ein Jahr leihen kannst etc. Also ich glaube, sie wollen mit Sicherheit niemand dann jetzt für lange Zeit verpflichten oder viel Geld ausgeben, aber wenn vielleicht hast du irgendwo die Chance, dass du einen für ein Jahr ausleihen kannst.
Das Ding Sven Ulreich nochmal.
Bitte?
Sven Ulreich
nochmal. Ist doch sogar Champions League-Sieger, oder? Ja. Herr Meister?
Oh, stimmt, ja.
Kommt zurück, Ulle kommt zurück. Ja, aber an sich ist halt, kommt halt genau die Situation dann halt, auch diese komplette Konstellation dann halt, auch mit Simon, das wird halt spannend, wo es ja auch schon gleich, wo die Verletzungen bekannt gegeben wurde, auch zig Gerüchte kam, gab, wie du damit dann halt umgehst. Findest du einen, genau, oder sag mal, kommt auch ein Torhüter, der dann, musst du ja immer zusagen, dass er die komplette Saison spielt oder nur eine halbe Saison, kannst du eigentlich auch, ist die Frage, wer halt jetzt noch auf dem Markt ist, der auch Champions League Niveau spielen kann, dann auch du sicher sein kannst, dass er besser ist als Bredlo, und wenn er jetzt auch erst kommt, du auch kaum mehr Einspielzeit hast, dann hast du ja Back-to-Back oder die ganzen Spiele jetzt, Champions League kommt bald und dann hast du ja die lange Pause von 3 Wochen und dann kommt ja irgendwann vielleicht Simon schon wieder zurück, das kommt ja auch noch dazu. Jetzt verpflichtest du jetzt noch irgendwo unter der Woche einen neuen und stellst ihn am Freitag gleich gegen Bayern ins Tor mit einer uneingespielten Abwehr, das kommt halt auch noch dazu.
Genau, das wollte ich auch sagen, was machst du nachdem, wenn Dennis Simon wieder zurückkommt? Lässt du den auf der Bank dann wieder Platz nehmen und Fabian Bredlo muss noch sich mit der Tribüne begnügen? Stellst du ihn auf, Dennis Simon wird rausrotiert und das ist halt auch keine gute Situation. Dennis Simon muss jetzt spielen, er ist in dem Alter, wo er sich entwickeln muss und ich denke, diesen einen Monat werden wir verkraften müssen, mehr oder weniger. Also ich bin da lieber bleiben wir bei Bredlo und schauen, dass die langfristige Entwicklung sichergestellt wird, als dass wir jetzt was kurzfristig entscheiden.
Dann hast du halt aber immer noch, genau, Simon, wo halt jetzt immer so ein bisschen als Heilsbringer noch genannt wird, aber der hat halt auch noch nie auf dem Niveau gespielt. Also der spielt dann, je nachdem, was für eine Champions-Auslosung dann kommt, spielt er dann im Camp Nou oder keine Ahnung wo dann plötzlich. Also ja, es ist auch nochmal eine andere Rolle für ihn. Es wird, glaube ich, ihm dann eher noch verziehen, die gleichen Fehler, als wird es ein Bredlo dann verziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ich möchte an der Stelle aber noch kurz betonen, der VfB hat keinen Panikkauf getätigt. Also nicht, oh Gott, der ist verletzt, wir müssen sofort jemanden holen für irgendwelche Unsummen oder was weiß ich was. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen etwas, woran wir uns noch ein bisschen gewöhnen dürfen. Also nicht, dass schon direkt wieder tausende von Namen, also es waren viele Namen schon, glaube ich, im Umlauf und bisher ist noch keiner da. Ich denke auch, die warten den Pokal einfach ab, was da passiert. Und wenn man da rausfliegt und Bredlo ist schuld, dann wissen wir, was passieren wird, glaube ich. Aber ich denke nicht. Ich glaube, wir kommen wegen Fabian Bredlo weiter. Oh. Wir schauen uns die Verteidigungsreihe an. Links defensiv haben wir Maxi Mittelstädt und dann haben wir hier Ramon Hendricks aufgelistet, wo die Vertragsverhandlungen laufen. Fehlt da vielleicht noch etwas oder nicht, ist so die Frage. Andreas, was meinst du, fehlt da noch jemand als Backup für Maxi Mittelstädt oder passt das mit den beiden?
Ich glaube, ja, es ist schon ein bisschen dünn. Ich habe ja auch immer so ein bisschen die Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, Finn Jeltsch hat auch, oder? Ein paar Mal links ausgeholfen oder Alter Kiel, einer von den beiden. Notfalls. Wäre so meine Vermutung, oder dass wir auf Dreierkette dann umstellen und dann führe ich den Wingback notfalls machen muss, wie, oder Leveling. Ja.
Also, denkst du, passt soweit?
Also Tiefe wäre immer gut, aber wir haben schon so einen großen Kader. Ich will jetzt eher darauf gucken, dass wir erstmal Spiele abgeben, bevor wir uns neue holen.
Und wenn vielleicht eher rechts, wo Martin ja vorhin schon drauf eingegangen ist. Also wenn ich mir aussuchen durfte, links oder rechts, dann rechts.
Vielleicht kann auch Nate links spielen.
Ich glaube, der kann alles.
Kann auch Torwart.
Arme Sau, echt.
Ein Stück weit, ja, auf der anderen Seite, er spielt immerhin dann. wir haben in der Innenverteidigung links Jeff Chabot, von dem wir, glaube ich, noch nicht so viel in der Vorbereitung gesehen haben. Der hatte ja auch ein bisschen was am Knie noch. Der mir auch gerade so ein bisschen hinten runterfällt bei den ganzen Diskussionen um Sagadu, um Finn Jeltsch in der Mitte und alles. Und eben, ja, Sagadu auch Innenverteidigung links, aber halt leider gerade wieder verletzt raus. Innenverteidigung rechts haben wir Amin Al-Dakil, falls den jemand von euch kennt oder schon mal hat spielen sehen. Das ist der, wo, glaube ich, öfters auch irgendwie 10 Minuten spielt, eine rote Karte bekommt oder mit Erkältung ausfällt oder ist auch so eine arme Sau irgendwie. Also der, keine Ahnung, ob das die Luft in Cannstatt ist, die er nicht verträgt oder was das ist. Tut mir eigentlich echt auch leid, der Kerl. Aber vielleicht jetzt durch den Ausfall von Zagadou hat er nochmal eine Chance hier. Finn Jeltsch, Gerüchte um Bayern-Transfer oder wie war das? Da kann Bolli vielleicht gleich noch mehr dazu sagen. Und Luca Jaques, der von der WM verletzt zurückkam, aber da immerhin WM gespielt hat. In der Innenverteidigung, glaube ich, Bolli, jetzt direkt auch die Frage an dich, sehe ich eigentlich den VfB ganz gut aufgestellt oder täuscht das?
Ja, also man muss ja auch noch Luca Jaques dazu nehmen, der auch die WM noch gespielt hat oder bei der WM dabei war. Schweiz war jetzt auch nicht so unerfolgreich. Ich finde, klar, du hast es richtig gesagt, dass Alda Kiel immer schwierig beziehungsweise noch nie so richtig in Schwung gekommen. Aber ich glaube, gerade Finn Jeltsch hat da nochmal seinen Stempel aufgedrückt jetzt in der Vorbereitung. Jeff Chabot, wenn der fit ist und ins Rollen kommt, ist da eigentlich auch wenig zu machen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Ramon Hendricks vergangene Saison, keine Ahnung, Top 3 oder so, der stärksten Zweikämpfer zwischendurch war, die Nummer 1. Der hat sich ja echt gemacht, also klopft da an der Tür zur niederländischen Nationalmannschaft. Also ich glaube, da ist der VfB jetzt nicht schlecht aufgestellt. Ich glaube auch nicht, dass Finn Jeltsch irgendwie zu den Bayern geht. Der hat jetzt beim VfB eine Saison gespielt, wo er überhaupt mal Erfahrung gesammelt hat. Der spielt jetzt Champions League und weiß, da bin ich quasi Stammspieler. Und Nico Nate vorhin kurz angesprochen. Ich meine, ich wollte gerade mal nachschauen. Ich glaube, das fand ich so ein bisschen eine falsche Aufstellung, auch wenn ich kein Trainer bin. Aber ich glaube, gegen Porto war es, als der VfB ausgeschieden ist. Da hat Hoeneß mal Mittelstädt auf rechts gestellt, was ich gar nicht verstanden habe. Wagnermann hat er teilweise links schon gespielt und jetzt Nico Nate. Der hat es hier wirklich gemacht, auch wenn man das Everton-Spiel gesehen hat. Der ist auf einmal ja torgefährlich geworden, hat Tore geschossen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Rechtsverteidiger spielen kann. Also im schlimmsten Fall würde ich den da hinstellen, oder was heißt im schlimmsten Fall, den würde ich am ehesten noch da hinstellen, weil man weiß, okay, der Typ, der kann gut kicken, der ist vielleicht eher Linksfuß, aber da hätte ich die wenigsten Bauchschmerzen. Und ich finde auch, was die Innenverteidigung anbelangt, gerade mit Jaques, Chabot, Hendricks und Jeltsch bist du eigentlich doppelt besetzt. Also da mache ich mir nicht die Riesensorgen, auch wenn natürlich Champions League klar schwierig wird, aber es war ja ehrlicherweise oft so, auch letzte Saison, ich traue dem VfB jetzt zu, mal in die K.O.-Runde zu kommen. Dafür wurde Pejcinovic, glaube ich, auch geholt. Kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen. Aber das Problem war ja nicht, dass du hinten so anfällig warst, sondern dass du die Dinge halt vorne in dummen Situationen in Rom, in Istanbul und nicht gemacht hast. Und in Porto ja auch. Gab es ja auch einen Chancenplus.
Definitiv, ja. Dann gucken wir noch nach rechts, defensiv haben wir auch gerade schon. Wagnermann haben wir da als Senior, der auch noch verletzt ist, und Sterju, der eventuell noch seine Chance jetzt doch bekommt, habe ich jetzt auch nochmal gelesen.
Oh, okay.
Ja, ja.
Den hatte ich schon sicher in der Schweiz wieder gesehen, aber okay.
Ich dachte schon, der wäre weg.
Ja, das ja.
wohl nicht. Und jetzt halt Nico Nati. Mittelfeld auf der Doppel-6. Angelo Stiller ist, glaube ich, gesetzt. Aber daneben wird es spannend. Atakan Karasor noch Captain, also morgen auch noch Captain gegen Rostock. Ob er es bleibt, spannend. Ob er generell beim VfB bleibt, wohl auch spannend. Dann Grischa Prömel, über den haben wir schon gesprochen. Schema Andres ist noch da. Dann haben wir Mirza Katovic aus der Jugend und Nico Nati, der von unten.
Da ist er schon unten, wieder.
Der schon wieder da ist, der könnte man eigentlich überall, glaube ich, in jedem Mannschaftsteil kurz auflisten. Auch da, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt, Martin, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine, sag mal, Position, wo wir nicht an Konkurrenz, wo es nicht an Konkurrenz mangelt, wo wir wirklich auch gute Spieler haben, unterschiedliche Spieler haben. Du hast mit Cema, hast du, finde ich, einen sehr spielstarken. Ja, ist gut in die Saison gestartet, hatte da so ein bisschen Durchhänger und am Ende hat er echt performt. Also war er wirklich gut im Spiel und er hat halt im Gegensatz zu Karasor, finde ich, das spielerische Plus. Ja, das, was Carasor so ein bisschen abgeht. Und natürlich, er hat auch mehr Geschwindigkeit. Und bei Carasor bin ich wirklich gespannt, ob der nicht auch noch so, wie gesagt, sind es noch 10 Tage, ob der nicht noch kurzerhand wechseln wird. Nicht, weil ich ihn loshaben will, sondern weil er vielleicht einfach echt so seine Einsatzzeit ein bisschen schwinden sieht. Weil gefühlt ist ein Prömel Stiller eher erstmal so gesetzt. Also ich glaube, der Prömel ist da sehr nah an der Startelf und Carasor hat ja letztes Jahr schon eine Phase gemacht, wo Cema ihm den Rang abgelaufen hat und er würde sich natürlich schon fragen, naja, wie viel kann ich denn kicken oder wie viel kicke ich und gibt es vielleicht echt noch eine Option für mich in der Türkei zu spielen? Also da vermutlich auch nicht allzu schlechtes Geld zu verdienen. Und deswegen ist es für mich echt noch so ein Wechselkandidat und ich würde es ihm nicht verübeln, weil ich glaube, so seine Einsatzzeiten werden weniger werden. Was dann zum Beispiel auf Katowice, der eigentlich gehen möchte, was aber im Hinblick auf ihn ganz cool wäre, weil er vielleicht wieder mehr Chancen hat zu spielen, also mal Einsätze zu bekommen, weil es eigentlich einen, den ich ungern abgeben würde. Thema junge Spieler, irgendwie mal wieder ranführen. Also, sag mal so. Weil
der Platz halt nicht da ist, ne?
Ja, also da.
Generell auf der Position.
Deswegen, also wenn Carasor wechselt, würde ich ihn auf jeden Fall sehr gerne, doppelt so gerne halten, wie ich ihn sonst halten würde. Und daher, wenn er wechselt, glaube ich, dann sollten wir da niemanden mehr abgeben, weil ist mal schnell einer gesperrt, es fällt mal einer aus und dann brauchst du da einfach Material. Und was halt eigentlich das Krasse ist, war letzte Saison, es hing eigentlich immer so wahnsinnig viel an Stiller. Das ist immer unser Dreh- und Angelpunkt. Und wenn der so ein bisschen Entlastung hat, und zum Beispiel Carasor ist einfach nicht der fürs Spielerische, finde ich. Und das hast du eben mit Prömel oder mit Cema hast du das mehr. Und wenn du das ein bisschen, das ganze Spiel vom VfB trägt eigentlich Angelo Stiller. Und wenn du das auf ein paar mehr Schultern verteilen kannst, wäre das, glaube ich, im Hinblick auf die Saison und auf unsere Ausrechenbarkeit, glaube ich, echt, echt gut. Weil das ist, was Bolli auch gesagt hatte. Also uns hat es oft gemangelt, A, die Chancen zu verwerten und manchmal auch gegen den einen oder anderen Gegner haben uns die Ideen gefehlt, vor allem wenn da mal ein Stiller nicht im Spiel war, wenn man ihn geschont hat. Und wenn da ein bisschen mehr, ja, spielerische Momente können da definitiv nicht schaden, aber grundsätzlich sind wir da schon echt gut besetzt.
Und vielleicht, wenn ich kurz da noch einhaken darf, da würde mich eure Sicht, bin ja auch Journalist, interessieren. Zum einen finde ich, also was du gerade gesagt hast über Stiller, finde ich natürlich auch überragend, ne, verlängerter Arm des Trainers und so weiter. Aber in den Spielen wie jetzt Porto hat man dann auch gesehen, er kann schon auch Probleme haben, wenn da eine eklige Mannschaft kommt mit Zweikämpfen. Deswegen ist, glaube ich, so ein Cema, wenn er noch ein bisschen körperlich besser wird oder noch stärker wird. Und gerade ein Prömel, von dem erwarte ich mir schon auch viel. Aber was mich interessieren würde, würdet ihr Carasor, die Wahl findet ja offenbar nächste Woche statt. Wen würdet ihr als Kapitän sehen? Würdet ihr jetzt, es kommt ja vermutlich so, dass, würde ich jetzt mal vermuten, Prömel mehr Einsatzzeit hat als Carasor, unabhängig davon, ob er bleibt. Wen würdet ihr nehmen? Also würdet ihr sagen, mit Carasor weiter? Weil meine Meinung ist, ich würde eher ein anderes Zeichen setzen. Carasor war jetzt zwei Jahre war der Kapitän. Hat es sicherlich gut gemacht. Heißt ja nicht, dass er jetzt auf ewig Kapitän bleiben muss. Aber gerade jetzt mit dem VfB geht nochmal in die Champions-League-Saison. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde, aber ich würde einen anderen Kapitän wählen.
Kurze Frage, nur für mich. Ich weiß, ich habe die PK heute nicht gehört. Gibt es eine Wahl in der Mannschaft oder macht er das mit dem Trainerteam? Ich habe die letzten Tage nichts verfolgt. Oder hat er irgendwas gesagt? Also, ja.
Genau, er hat gesagt, vor dem Bayern-Spiel wird es eine Wahl geben.
Aber ich weiß nicht, wer genau wie wählt. Also ja, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht.
Ich glaube, das Trainerteam schlägt die vor, wen man wählen kann oder wer es machen soll. Oder schlägt den Mannschaftsrat vor und aus dem Mannschaftsrat raus. Das haben sie irgendwann mal erzählt. Also, aber extrem spannender Punkt. Ich meine, ich habe dazu eine klare Meinung. Die habe ich heute auf Blue Sky schon rausgehauen auch. Für mich war Demirovic in dieser letzten Saison mehr Kapitän als Carasor auf dem Feld. Wie der teilweise da vorangegangen ist, wie der sich reingeworfen hat, wo der überall zu sehen war. Der war unglaublich präsent. Da ist so ein bisschen für mich dieses Ding mit gut für die Schiedsrichter, dass nicht mehr jeder Spieler zu denen hin kann, weil ich glaube, Demirovic würde da ständig stehen und wäre auch noch für die Schiedsrichter so eine Pest. Aber wohl, also ich würde Carasor tatsächlich auch als Kapitän absetzen, aber ich würde es dann wohl auch, wie es kolportiert ist, dass schon Dennis Undaff geben, weil der ja so ein zentraler Punkt ist, ein Lautsprecher ist auch und glaube ich auch richtige Worte finden kann und für die Mannschaft einfach unglaublich wichtig ist. Und ich würde es dem Dennis Undaff aufgrund seiner Vita brutalst gönnen, auch noch Kapitän von einer Mannschaft zu sein, die tatsächlich auch noch mal eine Meisterschale hochhebt. Nein, also, wollen nicht übertreiben.
Stimmt auch, wie so das letzte Saison so ein bisschen war, auch in der Mannschaft, wie Hoeneß die inzwischen geformt hat, gibt es nicht mehr diese eine Person, der Kapitän ist, wie Meira oder so, oder die ganzen früher, sondern das hat sich ja jetzt schon letztes Jahr mal verteilt. Man war Undaff, weil Karasor nicht gespielt hat, aber es gibt mehrere Spieler, auch wo Stiller, der hat ja, glaube ich, nie groß die Kapitän gehabt, war aber eigentlich immer der verlängerte Arm von Hoeneß. Also ist, glaube ich, nicht mehr die Position auch so super wichtig, wie es früher war, sondern Hoeneß hat mit der Zeit halt seine Leute gefunden, mit denen er auch hinten vorne und in der Mitte einfach dann auch, sag ich mal, das komplett auch führt. Von dem her ist jetzt auch, es hatte letztes Jahr, war es ja auch kein großes Thema, dass der Kapitän auf der Bank mal saß. Also das ist ja immer wieder gekommen, da hätte es in der Vergangenheit auch größere Themen gegeben, vielleicht auch, weil es funktioniert hat, aber ich würde es Undaff wünschen, aber irgendwie wirkt er für mich nicht so komplett als Kapitän, aber geht auch voran und ist in der Mannschaft generell, glaube ich, kann es mit jedem auch, also ja. Ich finde es schwierig, aber bei mir hängt jetzt nicht so das Herz dran, dass es Spieler X oder Y Kapitän ist. Weil auch mit dem jetzt Hinblick auf, was wir später noch besprechen, wird es einfach auch eine große Rotation wieder dieses Jahr geben und der Kapitän wird nicht jedes Spiel komplett durchspielen.
Also ich sehe es irgendwie, ich frage mich, wieso Chris Führig das nicht sein sollte. Er ist einer der dienstältesten Profis, der ist nach wie vor Stammspieler. Ich finde, der ist auch ein bisschen älter, er hat doch so eine kleine, so ein bisschen Aura, finde ich. Dass das nie so wirklich in Betracht gezogen wurde. Aber gut, wir wissen nicht, wie das so die Kommunikation innerhalb der Kabine ist.
Genau.
Für mich ist es egal, wer Kapitän wird, Hauptsache Karasor nicht. Und ja, ich habe eine negative Meinung über Karasor, sagen wir es mal so.
Martin, du darfst auch noch. Wir haben alle gesagt.
Nee, also und dafür die logischste Wahl wahrscheinlich, so rein außen betrachtet, wenn du sagst, du hast jemanden, so Thema, wir hatten ja auch öfters auch Spieler mit Delpierre oder mit Meira, die von hinten gekommen sind. Keine Ahnung, wie das Standing von Jeff Chabot ist. Das finde ich, ist auch immer ein Spieler, der auch immer vorangeht. Also es ist wahrscheinlich, wenn die einen Mannschaftsrat haben, könnte ich mir vorstellen, dass der mit dabei ist. Das ist eigentlich auch einer, der finde ich echt immer, also der hat mich, das war ein Wechsel, da war ich wirklich sehr skeptisch, als er von Köln gekommen ist, aber der hat sich wahnsinnig gemacht von seiner Leistung her, vom Einsatz her. Und das ist halt einer, der von hinten, also quasi dann eher so das Feld nach vorne treiben kann. Also das würde aus dieser Geschichte quasi so mehrer Buchwald etc. raus, also aus der Abwehr rauskommen, der Kapitän. Aber ich glaube, die Mannschaft wird nicht besser oder schlechter spielen mit, ob es jetzt Undaff, Chabot ist, wer auch immer.
Hoffentlich nicht.
Naja, glaube ich nicht.
Wir schauen noch in die Offensiven kurz rein. Linksoffensiv haben wir Chris Führig mit einer sehr starken Vorbereitung, Leo Sauer, der im Aufbautraining ist und Neuzugang, und Justin Diehl, der auch die Seuche am Fuß hat. Ich glaube, das kann man auch nicht anders sagen. Unglaubliches Talent, aber kommt nicht auf die Beine bei uns. Rechtsoffensiv haben wir noch Jamie Leveling, der, ja, was weiß ich, wohin schon überall geschrieben wurde, aber selber sagt, ihm gefällt es in Cannstatt ganz gut. Badreddin Bouanani, wo ich denke, dass der dieses Jahr Do or Die hat, wie es so schön heißt.
Ja.
Und zentral offensiv mit Lazar Jovanovic, vielleicht noch ein Kandidat zur Leihe, und Bilal Elkanus. Ah, Jasmin, bleibt der?
Keine Ahnung. Also kommt drauf an, wahrscheinlich, wer jetzt noch die Geldschatulle aufmacht, aber ja, wäre für mich okay, wenn es geht, weil das werden wir vielleicht auch noch haben. Irgendwo, hatten wir schon ein, zwei Mal angesprochen, du musst den Kader noch verdünnen, und da würde ich bei ihm, wäre es für mich okay, wenn er gehen würde. Er hat gute Ansätze gezeigt, aber ja, lieber, sag ich mal, würde für mich, mein Blick würde er gehen als manche andere Spieler.
Für mich war El Canus in der letzten Saison, wenn er dann gespielt hat oder als er dann gespielt hat, teilweise wie so ein Cheatcode in dem Spiel. Also wenn der kam, das war schon so ein bisschen ein Difference Maker, ja, wenn er wollte.
Der würde fehlen und ich glaube, da ist die Schmerzgrenze VfB-Seiten sehr hoch. Also da brauchst du nicht wie Galatasaray mit 15 Millionen für den Mirovic ankommen. Da kommen wir und sagen, ja, ich will ja 15 für den LKW gehen. Und dann sagen, ja, schönen Tag noch. Also ich glaube, da muss die Grenze, also da sprechen wir von viel Geld. Das können, also nicht wollte man alle Geld, aber so diese so kurz vor Ende, so, jo, scheiße, wir brauchen einen hier 60 Millionen. Okay, danke, tschüss. Also ich glaube, da muss es wirklich unverschämt hoch werden, dass der VfB da schwach wird. Und das verstehe ich auch, weil, wie du gesagt hast, der hat Spiele gehabt, nicht immer, aber sehr oft wurde wirklich, er kann halt einfach kicken. Und der hat eine geile WM mit Marokko gespielt, ja, der war Stammspieler bei Marokko, ja. Der ist beim amtierenden Afrikameister, in Anführungsstrichen Afrikameister, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, es ist immer noch der Senegal, egal.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Genau. Für mich ist es Senegal, also ist egal. Also sportlich Senegal auf dem grünen Tisch ist es Marokko. Und in die Mannschaft hat er sich reingespielt und ist Stammspieler geworden. Also spricht einfach für seine Qualität und wie gesagt, der kann kicken und das würde mir schon wehtun, wenn er geht, weil das ist einer, der eben auch mal die gegnerischen Reihen, wenn sie eben wieder defensiver stehen, ne, und damit tun wir uns immer schwer und das ist einer, der kann das aber halt knacken. Und da, solche Spiele brauchst du halt meines Erachtens und sollte er gehen, dann darf halt Jovanovic auf gar keinen Fall gehen. Sonst bist du einfach komplett blank.
Vollkommen richtig. Wir schauen noch in den Sturm rein. Thiago Tomás haben wir da stehen, auch so eine Allzweckwaffe da vorne. Ermedin Demirovic, der ja für was weiß ich, jetzt ein Apfel und ein Ei die Türkei wechseln soll. Dennis Undav steht da, dann haben wir Jeremy Arevalo und Cenan Pajcinovic, der in Anführungszeichen Königstransfer in dieser Saison. Andreas, sind wir gut aufgestellt im Sturm? Oder sind wir sinnvoll ergänzt im Sturm, sagen wir es nochmal so?
Auf jeden Fall. Ich glaube, da Tönes ist echt in Qual der Wahl, wenn er aufstellen soll, wenn er auf die Bank sitzt. Ich meine, alle drei können, also Undav, Demirovic, Pajcinovic können nicht alle drei, glaube ich, spielen. Es sei denn, du schiebst Undav zurück auf die 10. Aber da haben wir auch Alcanus, also sind wir auch gut besetzt. Also offensiv haben wir auf jeden Fall da vorne eine Bazooka, finde ich. Ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Arevalo, glaube ich, wird auf jeden Fall, glaube ich, keine Rolle spielen. Ich glaube, der wird auch noch gehen. Ich meine, beim Kicker gelesen zu haben, dass da irgendwie, dass er so ein bisschen Probleme mit der Disziplin hat oder körperlich nicht fit ist. Lass mich lügen. Bolli, du bist Journalist, du weißt es vielleicht mehr.
Nein, in dem Fall nicht tatsächlich. Okay.
Dann habe ich nichts gesagt, aber ich glaube, dass er noch gehen wird oder noch verliehen wird.
Also wenn, glaube ich, eine Laie. Das ist, denke ich, bei ihm am wahrscheinlichsten.
Ja.
Aber die Chance auf Spielzeit, sag ich mal, ist relativ gering. Wenn du jetzt mal die hast, also selbst wenn du dann durchwechselst, dann hast du ja auch immer noch auch sonst in der Offensive sehr starke Spieler, die da auch mal rein können oder wie sie da auch mal gewechselt haben mit dem Führich oder so, die auch eher nach vorne dann noch spielen.
Das stimmt, ja.
Ich möchte aber ganz kurz noch auf Thiago Tomás zu sprechen kommen. Der kam ja auch zurück aus Wolfsburg und das heißt immer, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Ich mag den Typen unglaublich. Das ist einer, der für mich so ein bisschen auch den VfB in sich drin hat und das auch mitgebracht hat. Ich kann mich da an Szenen erinnern, wie er Gegenspieler dann anbrüllt. Deutsche Nationalspieler anbrüllt.
Ja, Amiri.
wo einem dann wirklich das Herz auch aufgeht. Und ich glaube auch, dass der so ein bisschen dieses VfB-Ding lebt, so ein Stück weit. Und da freue ich mich eigentlich drauf, den in vielerlei Hinsicht zu sehen, weil der kann auch immer mal wieder was völlig Verrücktes machen. Der hat völlig verrückte Tore in der letzten Saison gemacht. Ich würde den wirklich gar nicht mal unbedingt als Stürmer dann sogar sehen, sondern dann auch wieder außen irgendwo oder andersweit einsetzen. Ist auch so eine Allzweckwaffe. Ist vielleicht was Nati im Defensivbereich ist, ist so ein bisschen Tomás vorne. Und ich finde es eigentlich extrem gut, dass wir solche Typen auch im Kader haben, die du immer reinwerfen kannst und da passiert was. Also ja, hoffentlich im positiven Sinne.
Und du musst ja sagen, wie Andreas gerade meinte, also der war ja, Tomasch, das Tor, wenn man sich dran erinnert, das war ja das Tor, was ein VfB ins Finale gebracht hat, da, und Buanani macht die Vorlage, wo man auch dachte, die kamen irgendwann rein. Klar, das war ein glücklicher Sieg gegen Freiburg, das war ja auch noch diese komische Nummer mit diesem Foul, wo eigentlich eher mal kein Foul war, von oder an Chabot und so weiter und so fort, aber Tomasch, finde ich auch, also manchmal, ich habe mich dabei erwischt zu sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, und dann bringt er doch mal wieder irgendwie eine geile Aktion, es ist ein guter Kicker, ich hätte ihm auch das nicht zugetraut, dass er dann Amiri anbrüllt, aber der hat ja wirklich dann entscheidende Aktionen dabei, und das ist schon auch ein Puzzle, wie eben schon erwähnt, für Sebastian Hoeneß noch mal mehr dieses, die vorne drin, ja, die jetzt irgendwie zusammen, glaube ich, 75 Millionen gekostet haben insgesamt mit Pejcinovic, Demirovic und Undav, wenn sie alle drei bleiben. Wann gab's mal so einen Sturm? Also jetzt nicht nur vom Preis, aber wann hattest du mal diese Auswahl? Und eigentlich kann man ja sagen, jetzt ist der Woltemar der Ersatz, den es ja nie gab und wo man wirklich dachte, oh, was, puh, das könnte schwierig werden für den VfB, und Arevalo kam ja noch gar nicht zur Aufführung bislang. Jetzt ist der Dritte da, und wie setzt man die ein? Also setzen wir mal alle drei zusammen ein, was ich mir schwer vorstellen kann jetzt am Anfang, aber das ist ja wirklich Qual der Wahl, und natürlich gut, dass man in drei Wettbewerben spielt, aber halt auch irgendwie krasser Konkurrenzkampf, und letzte Saison gab es das ja nicht so. Und dann halt auch noch dieses Preisschild, was da über allem schwebt.
Muss halt fair, also wenn man überlegt, Anfang letzte Saison, Demirovic ausgefallen, Undav ausgefallen, ja. Und diese Phasen wirst du auch wieder haben, und dann bist du Gott froh, wenn du zwei starke Stürmer hast und nicht nur einen, der dann, also ich meine, da warst du ja um Gottes Willen, Demirovic bitte nicht verletzen, bitte nicht verletzen, bitte nicht verletzen, weil an dem hing alles, ja, weil du keinen Ersatz gehabt hattest. Und so gesehen ist natürlich super, dass du da mehr Breite hast, also dass, wenn einer ausfällt, dass du nicht gleich wieder denkst, scheiße, was macht man jetzt, wenn der andere auch noch ausfällt oder gesperrt wird? Und so hast du dann einfach das Risiko zu minimieren. Und ich glaube, das war auch mit Sicherheit eine Vorgabe von Hoeneß. Zu sagen, hey Leute, ich brauche da das wie Anfang letzte Saison. Das darf mir nicht nochmal passieren, dass ich quasi hoffen und beten muss, dass einer durchhält. Und ich meine, dann kam Undav zurück und es ist Demirovic ausgefallen. Also so, und noch zu Thomas. Ich meine, der hatte letzte Saison ja eine recht schwere Saison, ja. Also nicht sportlich, sondern einfach menschlich, persönlich. Und ich glaube, dass der diese Saison auch wieder noch anders performen kann, wenn der Kopf wieder frei ist. Ich glaube, das hat letztes Jahr schon viel bei ihm ausgemacht. Also ich meine, erinnern uns an das Tor in Glasgow. Da ist ja quasi die Mannschaft zu ihm gerannt. Da ist ja quasi ihm so viel abgefallen, ja. Und ich möchte gar nicht wissen, was der über Monate, was das mit einem, was sie ihm das einfach auch ausgemacht hat, und er vielleicht gar nicht so frei aufspielen konnte, wie er es wollte. Und ich finde auch, du hast gemerkt, zum Ende der Saison, wichtiges Tor in Hoffenheim gegen Freiburg etc., war er ja schon wieder ein anderer Kicker. Und diese Saison hat er dann die ganze Saison vor sich. Also es ist keine Neuverpflichtung, aber es ist eine andere Art, also es ist nochmal eine Verstärkung, die wir letzte Saison so gar nicht durch die ganze Saison hatten.
Und du gibst halt damit auch, Hoeneß, auch die Möglichkeit, im Spiel mal zu wechseln, falls irgendwann nicht es läuft, und auch trotzdem dann nicht denken musst, oh, der spielt dann schon wieder drei Tage später wieder 90 Minuten oder annähernd. Genau. Und auch generell, jetzt zielt er doch drauf, dass du inzwischen ja, auch wo wir uns dran gewöhnt haben, einfach 5 Wechsel hast, wo du viel mehr wechseln kannst. Deswegen ja auch Carrasco oder Chema sich öfters gesehen. Früher hast du auf das 6 seltener gewechselt, weil du eher in der Offensive wechseln musst. Das ist ja auch eine komplett andere Situation seit Corona, seit man die 5 Wechsel hat.
Das ist richtig, ja. Also es ist auch spannend im Sturm auf jeden Fall. Wir haben eine gute Auswahl. Ich möchte noch ganz kurz sagen, wir haben Woltemade abgegeben und sind was? Vierter geworden und im Pokalfinale gewesen?
War okay.
War okay. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt an der Stelle hier mal zum Ende für den ersten Teil. Werden gleich dann in Teil 2 werden wir da noch ein bisschen mit den Gedanken und den Notizen zum Kader noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte mich an der Stelle für Rund um den Brustring erstmal ganz kurz beim Bolli bedanken. Vielen Dank, dass du da hier dabei warst. War eine absolute Ehre.
Sehr, sehr gerne
wieder. Und natürlich bei der Jasmin und bei Martin vom Brustring Talk auch. Schön, dass ihr da wart.
Hat mir viel Spaß gemacht. Bis gleich dann.
Genau. Bis gleich in Teil 2. Und Andreas, wir hören uns auch gleich nochmal in Teil 2. Schön auch, dass du heute dabei warst. Und ja, ansonsten könnte jetzt noch der ganze Medienblock folgen, den wir diesmal weglassen. Wenn ihr uns finden wollt, findet ihr uns auf jeden Fall. Und wir machen den einfach, glaube ich, gesammelt dann gleich in Teil 2 zusammen mit dem Brustring-Talk. Bis dahin, bleibt uns gewogen und auf Wiederhören.